Hallihallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsschichtbogen-Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin wie immer die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja. Ja?
Hallo.
Ja, das nächste große Ereignis der Skisprungsaison ist vorbei. Mhm. Olympia ist zu Ende und wir können nur sagen, es war eine Zeit der Überraschungen, der Enttäuschungen und der Kuriositäten, würde ich sagen.
Ja.
Weil es ist wirklich einiges passiert und ja, wir wissen gar nicht, wo wir genau anfangen sollen.
Es ist wirklich schwierig. Ich hab auch so überlegt, was ist denn so mein Gefühl zu diesen Olympischen Spielen? Irgendwie gemischt. So. Also ich habe mich auch überhaupt nicht mit dieser Schanzenanlage anfreunden können. Die hat mich genervt vom ersten bis zum letzten Durchgang.
Ja.
Ich weiß auch nicht. Das war irgendwie ein bisschen komisch dieses Jahr.
Ja, war es auch. Also es war schön, sehr viele Überraschungen zu sehen, aber wie wild war das alles bitte?
Also, ja, total.
Es war wirklich sehr, sehr verrückt. Also alleine schon, wir fangen mal mit den Frauen auf der Kleinschanze an. Damit hat es ja angefangen. Ja, wer hat damit gerechnet, dass Anna Odine Ström letztendlich Olympiasiegerin ist? Ja, sie hat wirklich schon super Ergebnisse in der Saison gehabt. Aber jeder hat eher mit Nika Preutz oder Maruyama gerechnet. Und dann kommt Anna Odine Ström um die Ecke und sagt, hey, ich bin auch noch hier.
Ja, total. Also vor allen Dingen auch, also dass sich Nika Preutz so schwer getan hat insgesamt. Ne? Das ist ja so irgendwie das gewesen, was ich so interessant fand und auch irgendwie gleichzeitig so traurig, weil ich mir denke, mein Gott, die hat die ganze Saison über eigentlich alles gewonnen und jeder dachte, naja, das ist ein Selbstläufer. Naja, wie wir jetzt festgestellt haben, ist es halt am Ende doch kein Selbstläufer gewesen. Ja klar, sie ist jung, alles, dies, das, aber trotzdem tat es mir dann auch so leid. Und auf der anderen Seite sehe ich dann aber, wie eine Anna Odine Ström einfach souverän das da durchzieht. Man freut sich dann schon auch ein Stück weit für sie. Ich fand das alles sehr gemischt dieses Jahr.
Ja, es ist auch einfach so, weil letztendlich gerade auf der Kleinschanze gab es absolut viele Überraschungen. Also ich glaube, wenn man uns die Ergebnisse der Kleinschanze gesagt hätte vorher, ich glaube, wir hätten gelacht. Es war einfach, die Favoriten kamen einfach mit der Kleinschanze nicht so gut klar. Das hat man direkt gemerkt. Also der Einstieg war direkt schon so, bam, okay, wow. Nika Preutz holt kein Gold. Wir kommen gleich zu den Männern, was noch kurioser letztendlich war.
Ja, das stimmt.
Und dann hat man eine enttäuschte Nika Preutz, die einfach selbst damit gerechnet hat. Also ich glaube, sie selbst hatte halt auch sehr, klar, sie hat halt sehr hohe Erwartungen an sich gehabt. Und ja, also man muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass sie so reagiert hat hier und da, weil es ist trotzdem eine Medaille geworden. Wenn sie jetzt komplett aus den Rängen rausgefallen wäre und auf dem vierten Platz ständig gelandet wäre, okay, aber sie hat letztendlich Silber geholt. Dass das nicht ihr Anspruch war, toll, mach weiter so, sei so diszipliniert und sei so, aber sie dann weinen zu sehen, weil sie Silber geholt hat, war so.
Ja, es ist okay. So von außen denkt man sich so ein bisschen, ne, das ist eigentlich, passt jetzt auch nicht, weil ey, du bist Zweite geworden, freu dich doch mal.
Ja,
aber
ja.
Da sieht man halt auch mal, wie viel, denke ich mal, wie viel Druck auch auf ihr gelastet hat. Ja. Und wie selbstverständlich es für sie war, dass das so weitergeht oder diese Dominanz so weitergeht. Ich meine, wir werden ja dann jetzt auch dann später zu den Herren kommen, bei ihrem Bruder ist es ja letztlich nicht viel anders gewesen, ne?
Ja.
Und wo andere sozusagen jetzt in oder zu den Olympischen Spielen so ihr Leistungshoch hatten, war sie jetzt ausgerechnet eine, die so ein bisschen im Rahmen ihrer persönlichen Vorgeschichte sozusagen ins Straucheln gekommen ist. Und das ist schon irgendwie merkwürdig gewesen.
Ist es auch. Weil meistens bereiten sich ja die Athleten vor für die Großereignisse. Dass das nicht immer funktioniert, ist klar. Also du kannst das nicht nach Plan machen, gerade nicht bei so einer Sportart wie beim Skispringen, weil das alles so unglaublich sensibel ist und so weiter. Wenn da jemand auf den Punkt gut ist, ist das meistens wirklich ein Glücksgriff. muss man einfach sagen. Dass das alles so genau geplant ist und so weiter, das kannst du beim Skispringen kaum nicht machen.
Ja. Kannst es versuchen, also, und manchmal hat man Glück, aber genau, ja,
genau.
Das stimmt.
Also es hat, glaube ich, viel mit, es hat, glaube ich, sehr, sehr viel mit Glück zu tun. Und dass Nika Prijoc natürlich jetzt genau zu Olympia nicht, ja, in der Form kann man noch nicht mal sagen, ne? Also es war, sie war ja in Form, aber sie kam halt, so wie es aussieht, nicht mit der Schanze klar, was du ja vorhin schon gesagt hast. Die Schanzen waren sehr komisch, was man ja letztendlich auch verstehen kann, ne? Also, dass es da, dass da nicht jeder so mit klarkam, weil es halt wirklich wohl sehr, sehr kompliziert alles war.
Also, was mich halt auch, das zieht, vielleicht habe ich da eine falsche Wahrnehmung, aber das zieht sich so ein bisschen durch diese ganzen Olympischen Spiele durch, ist auch so ein bisschen wie die Jury, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die Jury hat durchgängig durch alle Herren- und Frauenwettkämpfe eine Performance gezeigt, die mich doch irritiert hat. Ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen schlecht, aber äußerst zurückhaltend in der Gestaltung des Wettkampfs. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Und eigentlich auch nicht, wie man es normalerweise kennt. Also es sind ja durchaus erfahrene Leute in der Jury auch gewesen. Es waren jetzt bei den Frauen und bei den Herren jeweils die gleichen Personen. Insofern nicht jedes Mal eine neue Konstellation, aber auch sehr erfahrene Personen. Und ich habe mich doch sehr gewundert, dass wie zurückhaltend auch man gegenüber dieser Schanzenanlage umgegangen ist. Also wenn wir jetzt uns mal überlegen, der weiteste Sprung, den ich jetzt hier in der, oder die größte Weite, die ich jetzt hier sehe bei den Frauen auf der kleinen Anlage, waren 101 Meter. Der Hillsize dieser Anlage ist bei 107 Meter. Wieso ist das so weit zurückgeblieben hinter den eigentlich möglichen Weiten? Und diese Frage habe ich mir bis zum letzten Wettbewerb immer wieder gestellt.
Ich glaube, das ist dem Ganzen geschuldet, dass die da im Sommer so viele Probleme hatten und so viele Verletzungen hatten, dass sie da vielleicht zurückhaltender waren. Ja, sie haben danach ja, für die, die es nicht wissen, es gab letztendlich einen, ja, wie soll man sagen, Probewettkampf im Sommer auf den beiden Schanzen. Und da haben insgesamt 3 Athletinnen sich so schwer verletzt, dass sie Kreuzbandrisse hatten und damit ihre Saison schon beendet waren, bevor sie angefangen hat und damit auch ihre Olympiasaison beendet war. Danach hat man einiges angepasst. Man hat bei den Frauen den Anzug nochmal, die Anzuggröße nochmal geändert oder beziehungsweise die Maße nochmal ein bisschen angepasst und man hat die Schanze nochmal angepasst und hat auch da Probesprünge nochmal gemacht, um zu schauen, ob es besser ist. Und ich gehe davon aus, dass sie dem Ganzen nicht getraut haben und Angst hatten, dass irgendwas passiert. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und deswegen halt so sehr, sehr, sehr zurückhaltend waren.
Ja, das ist plausibel. Also eine andere Erklärung, ehrlich gesagt, habe ich dafür jetzt auch nicht.
Nee.
Man hatte irgendwie so den Eindruck, das Ganze war zu Ende, bevor sie, also diese Wettkämpfe waren zu Ende, bevor sie eigentlich richtig losgegangen sind. Und es kam nicht so dieses richtige, ja, was man immer so hört, Weitenjagd und so Flair auf. So, sondern es gab, also die wirklich richtig krass weiten Sprünge in dieser gesamten Olympischen, in allen Wettkämpfen, kannst du an einer Hand abzählen, irgendwie so gefühlt.
Ja, das
und das fand ich halt irgendwie auch, also dafür, dass das olympische Wettbewerbe waren, waren die nicht so wahnsinnig hochklassig. So.
Nee, waren sie auch nicht. Also man hatte auch das olympische Flair, den olympischen Flair einfach nicht so wirklich gehabt, muss man sagen. Ja. Also weil es halt auch einfach so absolut kurios war, irgendwie. Deswegen war es, es war schön, aber ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Irgendwie war man jetzt auch nicht böse, dass es zu Ende war.
Ja,
weißt
genau.
Du, was ich meine? Also es war irgendwie so, man hat jetzt nicht gedacht, oh, jetzt ist Olympia wieder vorbei.
Ja,
es war so schön. Und es war so, es bleibt mir in Erinnerung, außer ein Wettkampf, da kommen wir gleich drauf, der bleibt einem lange in Erinnerung. Oder sogar 2, einmal gut, einmal schlecht.
Ja,
aber letztendlich, es war nicht so, dass man so, und das hatte ich bei anderen Olympia-Wettbewerben in der Vergangenheit, hatte man das einfach. Und
genau.
Die Olympia-Wettbewerbe liegen schon lange zurück. Ich rede da von Turin zum Beispiel 2006 oder so.
Ja.
Oder Salt Lake City in 2002. Also viele unserer Zuhörer haben das vielleicht noch gar nicht wirklich damals mitbekommen. Aber das war,
die haben noch gar nicht gelebt, teilweise vielleicht.
Ja, genau.
Ja, ist richtig.
Das waren Wettbewerbe, die richtig toll waren. Und auch wenn es dieses Mal wieder in Italien war und Gott sei Dank nicht irgendwie, tut mir leid, da, wenn ich das sage, auch solche Nationen dürfen natürlich ja, sich bewerben und Olympia austragen. Aber wenn es dann halt in China stattfindet oder sonst irgendwo stattfindet, hat es halt einen anderen Flair, als wenn es in einem wirklichen Wintersportort stattfindet, wie jetzt zum Beispiel in Predazzo,
ja.
Weil die FIM und so weiter und so fort. Aber trotzdem, irgendwie, und ich glaube, das hat man generell überall gehört, in allen Sportarten, dass nicht so wirklich dieses Olympia-Feeling aufgekommen ist.
So also gut. Vielleicht ist auch, das ist natürlich jetzt nicht unser Kernthema, aber vielleicht ist dieses Konzept Olympische Spiele an einem Ort auch einfach überholt. So heutzutage im Jahr 2026. Weiß ich nicht.
Obwohl das ja jetzt schon, die hatten ja wirklich weite Anreisen, wo sich auch viele drüber aufgeregt haben, die in verschiedenen Orten dann halt ihre Wettkämpfe hatten. Und auch wenn es letztendlich Mailand und Cortina war, war es wohl so weit auseinander, dass sie halt auch ziemlich große Anreisen hatten und es nicht so wirklich gepasst hat. Wir hatten ja auch zwei verschiedene Eröffnungsfeiern.
Ja, stimmt.
Wo wir zwei Fahnenträger hatten, ne? Einmal in Mailand und einmal in Cortina. War auch irgendwie, war cool, weil man natürlich nicht alles an einem Ort haben kann. Finde ich auch gut, dass man einfach sagt, okay, wir haben ein Land, das da was hat, da was hat, da was hat und wir bauen nicht nochmal 10.000 verschiedene Sachen nochmal, weil wir brauchen das ja alles an einem Ort, ne?
Genau, ja.
Ist ja auch gut. Hat das Ganze aber so ein bisschen halt auch zu viel entzerrt vielleicht auch.
Kann durchaus sein, ja. Kann durchaus sein. Was man natürlich immer bedenken muss, ich meine, Olympia, das ist natürlich dieses Riesenlabel, keine Frage. Aber das sagen wir ja auch immer wieder und beim Skispringen merkt man es natürlich nochmal insbesondere, weil wir als Vergleich, als großen Wettkampfvergleich ja immer die Vierschanzentournee haben. Ja, ein Wettbewerb oder eine Wettkampfserie über vier verschiedene Schanzen über einen längeren Zeitraum. Das heißt, am Ende, man sieht es auch an den Weltmeisterschaften, die zumindest mal über 3 Tage gehen und so weiter. Also das hat alles nochmal einen ganz anderen, das braucht einen anderen Kraftakt als eigentlich erstmal ein normaler Wettbewerb vom Ablauf her, der halt unter diesem großen Namen Olympia stattfindet. Und wenn du dann vielleicht Pech hast mit dem Wind, du hast vielleicht Pech mit der Anlage, weil die entweder dir selber persönlich als Athlet, Athletin nicht liegt oder weil die vielleicht auch, es haben sich viele schwer getan mit diesen Schanzen, ja. Vielleicht einfach auch nicht die allergeilste Schanze der Welt ist. Jo, dann ist der Tag vorbei und dann ist die Chance vorbei und dann ist halt nichts Olympia gewesen oder olympische Medaille oder Gold oder was auch immer. Insofern darf man dieses, zumindest jetzt aus, finde ich, aus Skisprung sich dieses Olympia-Ding, ja, das klingt halt mehr als es, also der Gesamtweltcup und die Vierschanzentournee hat eigentlich meiner Meinung nach einen höheren Stellenwert. So.
Ja, finde ich auch, letztendlich. Gerade weil die Vierschanzentournee, wie du sagst, über 4 Schanzen geht, über mehrere Tage und du bekommst dann deinen Preis.
Ja.
Bei Olympia oder auch bei WM, du musst auf den Punkt gut sein.
Ja.
Wenn du es nicht bist, hast du vielleicht Pech und hast deine Chance auf eine Medaille vergeigt. Und wenn du dann vielleicht bei deiner letzten Olympiasaison bist, deinen letzten Olympischen Spiele, dann war es das. Also ich denke, da liegt auch super viel Druck einfach drauf. Und so viel Druck hat sich zum Beispiel, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, auch eine Nika Prius gemacht.
Ja, safe. 100%ig.
Obwohl sie so jung ist und bestimmt noch, sie wird noch bestimmt einige Olympische Spiele mitmachen, bin ich mir ziemlich sicher. Ist es trotzdem so? Genau, sofern sie gesund bleibt, das ist es halt auch. Aber an sich denke ich halt schon, dass es nicht ihre ersten und letzten Olympischen Spiele waren, aber ich glaube halt einfach, dass so jemand sich den Druck macht, weil er denkt, ich muss jetzt funktionieren, weil es gibt nur diese 2 Durchgänge.
Ja.
Und wenn ich diese nicht schaffe auf der einen und dann nochmal 2 Durchgänge auf der anderen Schanze, dann war's das.
Ja, das glaube ich ist auch so. Und dann ist es auch einfach ein bisschen das Alter, sie ist einfach sehr, sehr jung. Möglicherweise hat es damit auch zu tun. Du reifst an sowas natürlich dann auch. Vielleicht ist wirklich auch die Chance dir. Oder es kommen viele Sachen zusammen. Du bist vielleicht an dem Tag nicht so fit oder irgendwie. Und dann kommst du ins Wanken und dann ins Überlegen. Ich meine, das ist ja auch eine Nika Prius, das ist ja keine Maschine. Und dann auf der Großschanze stehst du und denkst, ach du lieber Gott, was ist jetzt meine letzte Chance? Und wie das dann halt immer so ist. Ja, ich meine, das sind alles Menschen. Dann kann da auch viel, viel in die Buchse gehen. Insofern war Anna Undine Ström natürlich in einer etwas komfortableren Situation, weil sie nicht als die absolute Übertrupp-Favoritin da angereist ist. Eine der Mitfavoritin, gar keine Frage. Aber eben nicht als die, von der im Grunde jeder erwartet hat, dass sie jetzt hier souverän und mit 10 Punkten Vorsprung Gold nach Hause holt.
Das ist es. Und sie war, glaube ich, im Windschatten von Nika Prioz und konnte dann halt sagen, so, ich kann hier viel, viel entspannter rangehen. Und das hat ihr halt geholfen, letztendlich, ja, glaube ich, auch mit die Olympiamedaille zu holen. Und wenn wir jetzt dann auch noch auf die große Schanze gucken, was eine Woche später war, wo sie einfach nochmal Gold geholt hat.
Ja.
Da kommt halt nochmal mehr zusammen. Ne? Sie hat letztendlich den Druck nicht mehr, sie hat eine Medaille. Sie hat das, was sie sich erträumt hat, was sie auch, glaube ich, niemals mit gerechnet hat, dass sie sich schon auf der Normalschanze erkämpft und gewonnen. Und was hat sie jetzt noch zu verlieren? Also ist sie auf die große Schanze gegangen und hat gesagt, ja, okay, ich springe jetzt mal und gebe mein Bestes, aber ich habe ja schon eine Medaille. Und ich glaube, das ist das, dieses Leichte, dieses Befreite, ist das, was ihr letztendlich, glaube ich, verholfen hat, auch auf der großen Schanze die Medaille zu holen und damit Doppel-Olympiasiegerin geworden zu sein.
Ja, ja, auf alle Fälle, das glaube ich auch. Und ähnlich ging es dann auch der zweitplatzierten Ayrin Maria Quandal, die, ja, wie soll man, also natürlich auch sie war eine der großen Favoritinnen, aber sie kam natürlich auch aus einer Verletzungszeit und ich sag mal, wenn sie jetzt nicht so weit vorne gelandet wäre, wäre ihr erstmal auch keiner böse gewesen darum. Ja. Und hat sich dann auch, also es war natürlich alles in allem, waren die Ergebnisse relativ knapp, hat sich dann auch von Nika Prioz noch positioniert. Insofern im zweiten Wettkampf hat Nika Prioz dann am Ende nur in Anführungsstrichen Bronze geholt. Vierter Platz, fantastisch, Frida Westmann, sowieso die Norwegerin, dann mit 5 und 6 auch nochmal sehr gut abgeliefert. Also das norwegische Frauenteam hat auf jeden Fall diese Olympischen Spiele klar dominiert.
Auf jeden Fall.
Ja.
Das ist echt. Da hatte man vor einigen, wann war es, letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr, wo man sich noch um die Norwegerin wirklich Sorgen gemacht hat, weil es so viele Ausfälle gab. Jetzt schau dir an, wo sie sind.
Wo sie sind,
mit
ja,
so
genau.
Mit so vielen tollen Athletinnen, die wirklich gerade jetzt dann zu Olympia wirklich abgeliefert haben.
Ja, total. Richtig, richtig gut gelaufen. Für wen es leider nicht so gut lief, ist fürs deutsche Team. Das hat mich doch überrascht.
Ja.
Ja. Ich hätte insbesondere natürlich auch von Selina Freitag und Agnes Reisch, ja, also auch die beiden waren klare Medaillenfavoritinnen. Vielleicht nicht unbedingt Gold, aber doch zumindest, ja, weiß ich nicht, 2, 3, 4 hätten sie locker erreichen können, wenn man sich mal das anguckt, was in der Vergangenheit war. Lief jetzt eher nicht so gut fürs deutsche Team. Ja. Katharina Schmid, okay, muss ich offen sagen, habe ich jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet, dass sie da jetzt nochmal ganz vorne mit reinspringen kann. Aber trotzdem ist natürlich irgendwie nicht so ganz toll gelaufen.
Nee, vor allem, weil es ihre letzten Olympischen Spiele sind und auch ihre letzte Saison wollte sie halt auch einfach mit einem guten Gefühl sich verabschieden, was ja leider nicht so ganz funktioniert hat. Das tut mir wirklich, wirklich sehr, sehr leid für sie. Wie du aussagst, Freitag und Reich, wundert mich auch, weil Freitag ja wirklich vorher, wie oft war sie Zweite und Dritte? Nee, sie hat es genau irgendwie nie geschafft zu gewinnen, aber Zweite und Dritte war sie ganz, ganz oft und war dann halt auf der kleinen Schanze ist sie 7. geworden und auf der großen Schanze 17. Gerade der 17. Platz. Ja, also so ein Ergebnis ist man halt von ihr nicht gewohnt, aber ich glaube halt auch einfach, dass da der Druck einfach und die Aufregung einfach dann auch sehr groß waren.
Ja, bestimmt. Gerade auch Agnes Reisch, würde ich jetzt mal sagen, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich denke mal, es waren die ersten Olympischen Spiele, auch wirklich in einer guten Form. Hätte man jetzt insgesamt sich ein bisschen mehr auf. Bei den Männern war ja sowieso die Erwartungshaltung nicht so hoch. Also jetzt insgesamt betrachtet, aber
ja.
Ja, die Frauen sind da leider ein bisschen untergegangen in der ganzen Angelegenheit. Ich finde es aber angesichts der Gesamtumstände und dass jetzt für mich, fürs Gefühl, diese Olympischen Spiele sowieso irgendwie jetzt nicht so ein Knaller waren, finde ich es jetzt auch nicht so schade. Aber das ist jetzt der Blick von außen. Für die Athletin selber ist es natürlich total blöd, weil wie das halt so ist, man hat halt nur alle 4 Jahre die Chance, ne?
Genau, richtig. Und dann musst du es halt auch schaffen, dich zu qualifizieren, à la Karl Geiger. Musst gucken, dass du dabei bist. Das kann halt auch dann schief gehen. Und dann, du bist nicht unbedingt gesetzt für die nächsten Olympischen Spiele. Und wie du sagst, dann kommt vielleicht noch eine Verletzung dazu oder sonst irgendwas. Und dann musst du wieder warten, wie Abigail,
Lutet.
Lutet, genau, Alexandra Lutet, die so dafür gekämpft hat, dabei zu sein. Und dann holt sie sich den Kreuzbandriss und das war's dann. Ne?
Ja, genau.
Also es geht so schnell letztendlich.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall so. So, und dann hatten wir auch schon das Mixteam.
Mhm.
Das ging dann, denke ich, schon so aus, wie wir es alle erwartet hatten. Also mit einer Nika und einem Dompreutz im Team kannst du eigentlich kaum verlieren. Es war am Ende dann doch ein bisschen knapper, als ich es erwartet hatte. Aber trotz allem haben sie am Ende vor Japan, auch das war, glaube ich, absehbar, und auch den NorwegerInnen, auch das war absehbar, souverän Gold geholt. Ich finde, dass dieses Mixteam eigentlich das deutsche Team auf Platz 4, die ÖsterreicherInnen auf 5, kann man so unterschreiben, würde ich sagen.
Eigentlich schon. Ich bin nur überrascht, wie es mit den Österreichern, vor allem bei den Österreichern, da kommen wir jetzt gleich zu. Ich hätte das österreichische Mixteam doch schon eher noch vor Deutschland gesehen, muss ich sagen. Aber klar, es ist dann vielleicht auch nicht so wirklich ausgeglichen. Wir hatten eine Julia Mühlbacher, die im ersten Durchgang 89 Meter gesprungen ist nur. Das reicht dann halt auch einfach nicht, ne? Also wir haben aber auch beim deutschen Team halt mit Selina Freitag dann einen Ausreißer gehabt mit 91,5. Das muss dann halt auch einfach passen. Du musst dann wirklich, ja, jeweils 2 gute Sprünge bringen, damit du da mithalten kannst. Und das haben halt letztendlich Slowenien, Norwegen und Japan halt wirklich durch die Bank weg zeigen können.
Ja. Ja. Ist so. Ist so. Genau, wir kommen zu den österreichischen Herren nochmal. Die haben sind ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Verwunderlich irgendwie. Also gerade Stefan Emberer hatte ich eigentlich erwartet. Auch Jan Hörl sowieso, aber Stefan Emberer auch viel weiter vorne. Also die Österreicher sind so ein bisschen in einer nicht so glücklichen Position jetzt nach diesen. Also das sieht man jetzt auch. Die Olympischen Spiele haben schon einiges auch ein bisschen verwürfelt so.
Auf jeden Fall. Also in alle Richtungen irgendwie. In die guten und in die schlechte Richtung, wenn man jetzt sieht, wer letztendlich die Medaillen geholt hat. Es ist irgendwie, ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht im Rest der Saison.
Ja,
wie
absolut.
Sich die einen, die halt nicht so gut waren, wieder rehabilitieren und wie sich die, die gut waren, wie die sich in der Rest der Saison noch zeigen. War es jetzt eine Eintagsfliege oder geht es so weiter?
Ja.
Das wird echt spannend.
Total. Also was vielleicht auch grundsätzlich zu erwähnen ist, ist, dass die Jury relativ großzügig mit den Geldwechseln war. Mehr, als man es normalerweise gewohnt ist und auch hier durchaus nicht immer das allerglücklichste Händchen hatte. Was dann auch den Wettbewerb schon, oder es ist bei mehreren Wettkämpfen so gewesen, schon so ein bisschen, weiß ich nicht, verzerrt hat, weil man irgendwann dachte, hä, wer, wo, was für ein Geld jetzt, mit wem ist jetzt irgendwer zu vergleichen? War auch, ich weiß auch nicht, also das war alles nicht so glücklich.
Nee, war es auch nicht. Und wenn man sich dann anschaut, wie letztendlich gerade bei den Männern auf der Normalschanze die letzten Starter im zweiten Durchgang ausgesehen haben, fragt man sich, was ist da los? Wie kann es sein, dass ein Valentin Faubert Zweiter war? Wie kann es sein, dass ein Philipp Raimund Erster war nach dem ersten Durchgang?
Ja, das war irgendwie.
Wo ist Domen?
Also, Domen ist auf 8.
Wo warst du? Wo bist du?
Ja.
Das war ja wirklich verrückt, wie Wir war Sundal, der auf drei war, also die, mit denen man gerechnet hat, hätten wir jetzt letztendlich gesagt, okay, wer kriegt Gold, Silber, Bronze? Wir hätten so daneben gelegen. Mehr kann man nicht daneben liegen.
Ja, ist total. Also da stand wirklich da, dass Raimund, Foubert, Sündal, Tomasiak, die Schwanden, was? Die Kaido, was? Wo, was? Ja,
ja,
ganz, ganz weirde Zwischenstände, wo man schon dachte, okay, was ist denn das jetzt für eine Kuriosität? Am Ende hat es sich doch gar nicht als so große Kuriosität entpuppt, aber
nee,
auch alles andere als das, was erwartbar gewesen wäre.
Auf jeden Fall. Also damit hätte keiner gerechnet, noch weniger hat Philipp Raimund damit gerechnet, dass er Olympiasieger auf der Normalschanze wird.
Mhm.
Einfach herausragend, herzlichen Glückwunsch, auch verdient. Es war dann immer so, ah ja, aber ja, er hat es verdient. Andere haben es einfach dann nicht wirklich abliefern können, vielleicht kam nicht so gut klar und Philipp Raimund kam klar zum richtigen Zeitpunkt. Und here we are, wir haben einen deutschen Olympiasieger.
Ja, also es ist für ihn natürlich sehr, sehr glücklich und das deutsche Team geht mit einer Goldmedaille nach Hause, gar keine Frage. Das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen das Einzige, was man an dieser Sache jetzt so wahnsinnig hochhängen kann. Also der Rest vom Team ist auch, also gerade Felix Hoffmann hätten wir, glaube ich, alle ein bisschen stärker gesehen vorher. Andreas Wellinger hat sich wieder ein bisschen berappelt. Okay, dass da jetzt nicht die absoluten Wundersprünge zu erwarten waren, ist jetzt auch klar. Sehr interessant ist natürlich auch, dass wir zweimal den dritten Platz haben. René Kaido und Gregor de Schwanden, die sich beide Bronze sichern, finde ich auch irgendwie total niedlich. Kaspar Tomasiak, der hat ja kein Mensch mitgerechnet. Also wer hätte denn da mitgerechnet, dass der Silber holt? Da haben wir ja auf der Kleinschanze schon gedacht, oh mein Gott, ein One-Hit-Wonder. Nein, es stellt sich heraus, ne? Ja, so, dass das gar kein One-Hit-Wonder ist. Und ich habe dann so ein bisschen überlegt, ist das jetzt tatsächlich Zufall? Hat er einfach nur jetzt hier die Chance seines Lebens gefunden und die Form seines Lebens? Oder könnte es vielleicht auch damit zu tun haben, dass die polnische erste Reihe jetzt zwangsläufig aus verschiedenen Gründen in die zweite Reihe getreten ist und damit sozusagen so ein bisschen sich ein Tor geöffnet hat, wo ein Kaspar Tomasiak jetzt auch einfach mal durchschlüpfen konnte.
Endlich.
Ja.
Endlich.
Ja.
Wie oft haben wir darüber gesprochen, dass die polnische Mannschaft ein Nachwuchsproblem hat und ein Riesennachwuchsproblem hat. Und dann kommt wie Phoenix aus der Asche, kommt dann auf einmal Kaspar Tomasiak um die Ecke und denkt so, hallo.
Ja.
Hold my beer. Ich bin jetzt hier. Und Wahnsinn einfach. Und ich glaube, wie du sagst, ich glaube, das hat letztendlich was ausgemacht, dass man ihm die Chance gegeben hat und Namen wie David Kubacki oder Piotr Żyła letztendlich gesagt hat, nee, ihr bleibt zu Hause.
Ja.
Ihr habt große Namen, ihr seid große, große Helden, sage ich jetzt mal, in Polen. Aber wir geben jetzt jemand Jungem den Vorzug. Und zwei Jungen letztendlich, ja, den Vorzug. Und das ist genau das Richtige. Auch Pavel Wojcik war ja mit dabei, der auch noch ein bisschen jünger ist. Ja, danke. Holt endlich die jungen Leute mit. Und ich glaube, das hat jetzt endlich mal was freigesetzt in Polen.
Ja, das hat auf jeden Fall Früchte getragen. Ne? Also auch wirklich, der ist auch ein super sympathischer Typ. Man freut sich einfach auch mit ihm. Auch René Kaido, wie er sich gefreut hat.
Ja.
Das, und auch Gregor de Schwanden. Also das war ein super Podium, keine Frage. Hat Spaß gemacht, auch diesen Wettkampf anzugucken. Auch Valentin Foubert am Ende Fünfter geworden. Das hätte ja auch keiner erwartet.
Richtig.
So, und auch hier Dom Preutz auf Rang 6 gelandet. Der hat natürlich auch erstmal aus der Wäsche geguckt, weil ähnlich wie seine Schwester, das nicht zu erwarten war.
Nee, das war es nicht. Aber letztendlich muss man dann auch nochmal sagen, Domen Preutz ist von Haus aus ein Skiflieger. Und ein super Skispringer auf großen Schanzen. Und die Männer haben ja letztendlich nur in ihrem Weltcup-Kalender große Schanzen. Jetzt kommt auf einmal eine kleine Schanze.
Ja.
Da muss ein Domen Preutz auch einfach dann mal mit klarkommen, dass sie halt auch nicht so vielleicht auch dann passt, ne? Also das ist schon eine ziemliche Umstellung für so jemanden, der eigentlich von Haus aus eher ein Skiflieger ist und die riesen, riesen, riesen Schanzen eher dominiert.
Ja, das ist natürlich durchaus ein Aspekt. keine Frage. Man kann natürlich immer die Frage stellen, auch ich habe sie mir ehrlicherweise dieses Jahr erneut gestellt, warum werden eigentlich zu den Großveranstaltungen immer noch die Normalschanzen hinzugezogen, wenn die doch im Weltcup nie oder so gut wie nie gesprungen werden bei den Herren? Diese Frage stellen wir uns ja seit Jahren und es ist seit Jahren eine Diskussion. Ich finde die Frage, ob das Sinn macht oder nicht, ist, also irgendwann muss man sie sich halt dann wirklich mal ganz realistisch stellen. Weiß nicht.
Ja, ich denke mir das auch immer wieder, weil boah, das ist doch eigentlich langweilig und wie so eine Normalschanze. Aber dann ist wieder so ein Wettbewerb wie der, wo ich mir dann denke, geil, das hat gesessen. Das war schon sehr, sehr verrückt.
Also sind halt immer relativ spannende Wettkämpfe, alleine schon deswegen, weil einfach natürlich der Platz geringer ist und das alles punktemäßig sich viel enger zusammenschiebt.
Genau. Und es können halt dann Leute glänzen, die mit der kleinen Schanze mehr klarkommen als mit einer großen Schanze, mit der größeren Schanze. Das kommt ja auch immer auf die Flugstile an und auf den Absprung und was auch immer an. Da können halt dann andere Leute eher glänzen auf der kleinen Schanze und ja, wieso nicht dann jemand anderem auch den Vortritt lassen.
Das ist natürlich eine Argumentation. Da könnte man natürlich dann aber auch sagen, warum machen wir das dann nicht im Weltcup auch? Weil auch da könnten dann definitiv natürlich die anderen mal ein bisschen mehr glänzen als die. Also, ja, weiß ich nicht. Das ist halt immer irgendwie so ein bisschen eine Umstellung und dann sitzt du vor einer kleinen Schanze und denkst, okay, na gut, dann machen wir jetzt halt wieder mal das klassische Weltmeisterschafts- und Olympiaprogramm, das halt sonst nirgendwo so richtig stattfindet.
Das ist es. Ja, bei den Frauen haben wir ja noch kleine Schanzen, aber bei den Männern haben wir halt gar keine kleinen Schanzen. Und finde ich halt auch schade. Also wir hatten mal, ich glaube, das war in der Corona-Saison oder auch vorher, wo wir dann auch mal in Lubinik, glaube ich, waren, heißt es so, in Slowenien, wo es auch auf einer kleinen Schanze war, wo in Kai Ljubno. Geiger auch gewonnen hat. Ljubno, danke. Da waren die Männer zum Beispiel auch mal auf einer kleinen Schanze. So random einfach. Wieso sind die dann plötzlich wieder aus dem Weltcup-Kalender rausgefallen?
Ja, weiß ich nicht. Herr Bertile, sagen Sie was dazu.
Ja, bitte. Wir brauchen ein Statement.
Genau. Nun ja, so wird es immer, das ist auch so ein Stück weit Tradition, glaube ich, einfach. Mal gucken, das wird noch ewig so weitergehen. Aber gut, wir sind dann mit den Herren natürlich auch auf die große Schanze dann umgezogen und hier haben sich dann, naja, zumindest mal auf Platz 1 und 2 die Dinge wieder anders zurechtgeruckelt und so, wie es immer erwartet war, denn Dom Preuß hat dann, Gott sei Dank, seine goldene Medaille auch ersprungen.
Ja.
Randy Kaido auf Platz 2, auch das ist erwartbar gewesen und für ihn natürlich auch weiterhin ganz toll. Er hat sich sehr darüber gefreut und siehe da, unsere Eintagsfliege war gar keine Eintagsfliege, sondern Kasper Schmasiak hat sich auch hier auf den 3. Rang gekämpft. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Kasper Schmasiak der Mann dieser Winterspiele war. Also, wow.
Ja, auf jeden Fall. Also da halt auch das Ganze nochmal hinzukriegen, nachdem er halt schon auf der kleinen Schanze es hingekriegt hat, auf der großen Schanze es nochmal zu, mit dem Druck, ich meine, letztendlich denke ich auch, dass er zu den Favoriten nach der Normalschanze gezählt hat und dann kommt er auf die große Schanze und siehe da, Druck standgehalten und holt dann direkt mal Bronze.
Ja, super. Also wirklich.
Ja. Der Wahnsinn.
Also, wo war er denn vorher?
Ja, das fragen sich die Polen auch bestimmt. Wo warst du?
Kann man das auf die Schnelle erörtern? Wo er eigentlich, wo steht er denn im Weltcup?
Man hat schon das ein oder andere Mal definitiv von ihm gehört, aber dass er dann halt dann direkt auf das Podium springt. Ich gehe davon aus, dass es wie bei Philipp Raimund so war. Philipp Raimund hat ja seinen ersten Sieg bei Olympia geholt und damit die Goldmedaille. Dass es bei Kasper Schmasiak so war, dass er sein erstes und zweites Podium bei Olympia sich geholt hat. Hätte ich jetzt mal gesagt.
Ich versuche also, das jetzt ist halt mal. Ja, der Weltcup. Den Weltcup stand nach Willingen. Hier, auf 14. Ah ja, gut, okay.
Ja.
War jetzt also auch nicht so ganz weit weg, aber trotz allem glaube ich nicht, dass man ihn als irgendeine Art von Favorit, ehrlich gesagt, mit auf der auf der Agenda hatte. Aber umso schöner natürlich trotzdem, dass es geklappt hat. Und es ist ja, wie gesagt, wie wir vorhin schon gesagt haben, für die Polen auch wirklich auch jetzt wichtig gewesen. Kamilsdorf hat seine letzte Saison. Wir wissen alle, dass auch David Kubacki nicht mehr allzu lange wahrscheinlich springen wird. Piotr Żyła ist schon ein älterer Athlet. Es muss ja mal weitergehen. So.
Ja.
Und das ist doch schön, dass sie da jetzt jemanden haben, der da möglicherweise langfristig in Fußstapfen reintreten kann.
Ja, und das ist echt toll für das. Wir brauchen das auch. Wir brauchen das polnische Skispringen. Die polnischen Fans und so weiter. Wenn die irgendwann ihre Lust daran verlieren, weil sie keine Idole mehr auf den Schanzen haben, dann verlieren wir halt auch wirklich eine tolle Fankultur, die verrückt ist, aber die halt auch einfach Gold wert ist an den Schanzen.
Ja.
Deswegen schön, dass sie den Hype beibehalten konnten, obwohl die slowenischen Fans, glaube ich, auch sehr, sehr gehypt waren. Also die hat man auch viel an den Schanzen gesehen. Das hat mich sehr gefreut, die auch sehr, sehr viel Party machen können. Aber ja, das Skispringen ohne polnische Fans, ja, das kann man sich einfach gar nicht mehr
denken. Nee, das ist also gar nicht. Das ist einfach, muss überall, wo
es muss.
Skispringen stattfindet, sind Polen, egal wo. Das ist ja auch super, genau. Ja, wir haben hier mit Jan Hörl den ersten Österreicher auf Platz 5, Stefan Embacher auf 7. Das sind natürlich keine schlechten Ergebnisse, aber auch hier ist so ein bisschen die Frage, warum? Was ist passiert mit den Österreichern? Stefan Kraft gar ausgeschieden nach dem ersten Durchgang. Das hat jetzt, glaube ich, niemand auf dem Zettel gehabt.
Auf keinen Fall.
It's a little bit Götterdämmerung in Österreich, wie man meinen könnte.
Ja, ich glaube, die haben eine wirkliche Krise mitgemacht bei Olympia.
Bisschen schon,
glaube ich, nicht so ganz, wie sie da rauskommen. Also auch auf der großen Schanze war es ja so, dass letztendlich Daniel Schofenik disqualifiziert wurde wegen seines Schuhs.
Ach ja, genau, richtig.
Die wohl zu groß, die haben halt so viel probiert. Also ich glaube, es war auch die Rede davon, dass Schofenik einen anderen Anzug angezogen hat, alle seine Sponsoren zugeklebt hat, weil bei Olympia dürfen die ja die Sponsoren nicht zeigen und einfach mal mit einem anderen Anzug gesprungen ist, den er vor Olympia verwendet hat, um einfach nochmal das Gefühl zu bekommen, weil er wohl das Gefühl komplett verloren hat auf der Schanze. Und bei dem ganzen Ausprobieren ist dann halt auch einfach der Fehler dann passiert. Ich finde, man muss es jetzt nicht so wirklich an die große Glocke hängen, da es aber ja diese Schwierigkeiten letztes Jahr gab, auf die ich jetzt nicht nochmal eingehen will, gab es dann doch wieder irgendwie ein riesen Geschrei drum.
Ja.
Aber letztendlich muss ich sagen, ich glaube, Daniel Schofenik hat das absolut nicht extra gemacht. Der wollte ganz bestimmt nicht bei seiner ersten Olympiasaison disqualifiziert werden, sondern es ist halt einfach passiert, weil sie, glaube ich, auf der Suche sind nach ihrer Form und nach den Ursachen, wieso es einfach bei Olympia dann nicht geklappt hat.
Ja, kann natürlich durchaus sein. Ich weiß auch nicht, ob jetzt ein zu großer Schuh, also am Ende war es ja zu großer Schuh, hat das jetzt einen großen Impact oder nicht? Weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Klingt mir jetzt nicht so nach, oh, da will jetzt aber einer betrügen. Aber natürlich gibt es, also es sind heiße Debatten. Jeder beäugt jeden immer noch nach, du hast es gerade schon gesagt, nach dem, was letztes Jahr los war. Und es gab natürlich auch schon wieder die Ersten, die gleich geschimpft haben und gesagt haben, siehste, das haben die absichtlich gemacht, die Österreicher, weil die suchen und die sind verzweifelt und jetzt fangen die an zu bescheißen. Also es zeigt immer noch jeder mit dem Finger auf jeden irgendwie gefühlt und jeder unterstellt irgendwem was Schlechtes.
Ja.
Also ich weiß nicht, ich hoffe, dass das wirklich demnächst mal wieder aufhört, weil das ist belastend, das nervt einfach und das ist auch, das tut auch wirklich dem Sport nicht gut und auch dem Ansehen nicht gut, weil wenn man sich jetzt, ich meine, wie es immer so ist, wir kennen das System und das Problem auch bei der Fischschanzentournee. Kein Mensch interessiert sich, in Anführungsstrichen, im ganz normalen Weltcup-Ablauf ums Skispringen. Aber wenn dann die Fischschanzenturniers und dann ist vielleicht Weltmeisterschaft oder Olympia, auf einmal gucken alle. Und wenn dann anfangen, alle sich gegenseitig da irgendwie anzupimmeln, oh, jetzt darf ich das sagen? Na, egal. Dann, dann sieht es halt auch jeder und dann sieht das auch alles immer gleich so unschön aus. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist.
Ist es nicht. Also man hat wirklich die Sorge, dass es irgendwie in eine ganz andere Richtung geht, weil dann auch wirklich, du hast das Wort schon gesagt, was du eigentlich nicht sagen solltest, aber da gab es ja auch wieder irgendwelche Geschichten drum, dass da Hyaluronsäure benutzt wird, um das größer zu machen, um einen größeren Schritt beim Anzug zu haben. Also es wird ja wirklich alles dann halt auch während Olympia rausgeholt an kuriosen Geschichten, die, und wir sind halt angreifbar gerade.
Ja,
diese Sportart ist dadurch sehr angreifbar. Hätte man das jetzt vor einigen Jahren gesagt, ja hier, pass auf, die machen so und so, da hätte man müde drüber gelacht. Jetzt muss man sagen, ist da was Wahres dran?
Also
ist es so? Weil
ich habe vorhin gelesen, kann das natürlich jetzt nicht näher verifizieren, aber ich habe gelesen, dass wohl ein Arzt aus, ich glaube Italien oder Frankreich, habe bestätigt, dass erst kürzlich ein aktiver Athlet, ein aktiver Skispringer, dessen Namen und Nation nicht genannt wird, wohl bei ihm war, um genau diese mit Hilfe dieser Hyaluron-Injektion sein Gemächt etwas aufzupolstern, sodass, ja, was auch immer, entweder man beim Umziehen in der Umkleide da einen besseren Eindruck hinterlässt oder weil es doch am Anzug liegt. I don't know. So. Oh, und ja, das sind natürlich Sachen, die werden ja durch die Presse gejagt und du denkst, Alter, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Genau das ist es halt. Sonst interessiert, wie du sagst, sonst interessiert sich eigentlich keiner für Skispringen.
Ja, genau.
Wenn es nicht so den Vierschanzenturnier WM und Olympia ist. Aber jetzt holt man das halt raus und wir sind halt wirklich gerade angreifbar. Weil die sich halt auch gegenseitig angreifen. Also irgendwie entwickelt man sich gerade zum Radsport. Weißt du, wo man Angst haben muss, so, oh, ist der jetzt gedopt? Oh, was hat der denn jetzt? Hat der jetzt irgendwas? Jeder ist dagegen jeden. Und dann wird noch gesagt, ach ja, der Lindwig und der Reim und die verstehen sich nicht mehr, die sind nicht, sich nicht mehr grün und so weiter und so fort. Und denkst dir so, oh, Leute, also schön, dass wir endlich mal ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehen, aber wir stehen mit den falschen Themen im Mittelpunkt.
Genau, ja, richtig. Ja. Ja. Scheiße. So, also,
ja.
Was willst du machen? Ja. Also ich hoffe, dass das vielleicht jetzt wirklich sich dann auch demnächst mal wieder ein bisschen verläuft, vielleicht auch in der nächsten Saison oder wie auch immer. Weil das kann es ja nicht sein. Das ist ja wirklich anstrengend, auch für alle Beteiligten. Und das muss auch nicht sein. Ich finde,
nee,
das ist einfach nicht wert so. Also ganz ehrlich, Leute, sind jetzt 3 Millimeter da irgendwo an irgendeinem Schuh und an irgendeiner Hose. Damit wirst du jetzt wirklich so, also ich kann mich nur wiederholen, wir messen in halbe Meter Schritte, Leute.
Ja.
Also bevor ich mir irgendwas in die Weichteile reinspritzen lasse, würde ich vielleicht mal anklopfen bei der FIS und sagen, ey Freunde, können wir nicht vielleicht mal in Viertelmeter Schritten messen?
Ja.
I don't know. Ist euer Bier, ihr seid diejenigen, die auf der Schanze steht, aber mein Rat wäre, vielleicht mal woanders gucken und sich mal zusammentun und da eventuell zu schauen, ob es da noch Lösungen geben könnte an anderer Stelle.
Ja, soweit, die vielleicht auch wichtiger sind.
Genau. Nun denn, ich würde sagen, wir gucken uns das Superteam mal an, weil das Superteam im Olympiakatalog. Und wir haben ja eigentlich ganz gute Erfahrungen mit dem Superteam gemacht in der Vergangenheit. Insofern habe ich mich da eigentlich ganz gut drauf gefreut. Ja. Hat nicht lange gehalten.
Wurde eines Besseren belehrt.
Meine Güte, ey. Also auch hier hat sich die Jury wirklich nicht mit Ruhm bekleckert.
Nein. Nein. Absolut, absolut verrückt, was da abgelaufen ist, dass die letztendlich, für die es nicht mitbekommen haben, es gibt beim Superteam 3 Durchgänge mit jeweils 2 Startern pro Nation.
Mhm.
Und ja, mitten während des dritten Durchgangs hat es angefangen zu schneien. Und zwar, man hat gedacht, die Welt geht unter. Also, die waren ja alle wirklich eingeschneit. Und dann wurde von jetzt auf gleich der Wettkampf, wie viele Leute waren noch oben? Ich glaube, 3 Springer waren noch oben.
Es waren nicht mehr viele, ja. 3, 4 irgendwie. Mhm.
Und dann wurde der Wettkampf sehr, sehr schnell, finde ich, also sehr, sehr überstürzt, abgebrochen und damit haben nur die ersten beiden Runden gezählt.
Ja.
Und gefühlt 10 Minuten später, nach dem Abbruch, war alles wieder okay.
Ja, genau.
Es hat nicht mehr viel geschneit, der Wind war wieder in Ordnung. Wieso bricht man ab? Wie, also, es gab so viele, die gesagt haben, es gibt doch 10.000 Apps, die verwenden und die haben absolut moderne Windmessungen und so weiter und so fort, Prognosen. Wieso muss so ein Schnellschuss gemacht werden, gerade während einer Olympia-Entscheidung?
Also das hat niemand so richtig nachvollziehen können. Ich habe mich auch wirklich gewundert, weil normalerweise, wir hatten ja wie immer Borek Sedlak an der Ampel und das ist doch auch ein besonderer Typ und der hat doch auch mit Sandro Pertile in der Vergangenheit, hat sowas doch auch immer funktioniert, dass man nicht unendlich lange warten kann, das wissen wir alle, aber das wäre eine Viertelstunde, 20 Minuten gewesen. Ich fand das wirklich ganz komisch.
Ja, das war es auch. Klar waren alle, die dann draußen waren, man hat Stefan Embacher gesehen, der wirklich wie ein Schneemann voll war mit Schnee. Ja, dann schickt man die Jungs wieder hoch in den Turm, dass sie sich im Warmen kurz nochmal ein bisschen aufwärmen können und so weiter. Dann wartet man und dann geht es wieder runter. Aber so schnell bei einer Olympia-Entscheidung, bei einer Premiere, es war ja die Premiere des Superteams, dann so schnell abzubrechen und dann noch nicht mehr alle Leute darüber zu informieren, weil das war ja ein totales Chaos.
Ja, genau.
Die einen wussten es, die anderen wussten es nicht. Hanni und Tom Bartels haben gesagt, also bei uns steht es noch nicht. Aber die haben sich schon gefreut. Also es war irgendwie, ja, kurios. Chaos. Also man hat so viele, man hat so viele Kuriositäten dieses Mal gehabt. Also echt verrückt.
Es war total verrückt. Und ich bin auch, also wie gesagt, ich bin irritiert darüber. Ich finde, das war keine kluge Entscheidung. Das hat nicht, da hat die FIS nicht oder die Jury nicht mit Kompetenz geglänzt, muss man irgendwie mal so sagen. Was ich auch schwierig finde, also auch das ist natürlich jetzt wieder so eine Basis für Gequatsche. Also die einen behaupten, das haben die absichtlich gemacht, um die Österreicher da zu pushen, damit die Österreicher auf jeden Fall einmal Gold holen. Das sind die einen Stimmen, die man so liest, ne? Wenn man mal so jetzt sich insgesamt die Debatten dazu anhört. Weil es wäre doch, also das Embacher, Hörl von alleine Gold gewonnen hätten, war noch nicht in Sack und Tüten. Sagen wir es mal so. Also die einen sagen, Österreich sollte gepusht werden. Die anderen sagen, die haben absichtlich die Deutschen irgendwie in schlechte Verfassung bringen wollen. Die Dritten sagen, ja, die haben was gegen, irgendjemand hat was gegen Slowenien und deswegen Slowenien. Was ist überhaupt mit Japan? Warum, wo waren die? Die sind auf Platz 6 gelandet. Das ist eigentlich auch eine höchst merkwürdige Angelegenheit, weil Kobayashi und Nikaido, also wenn du nicht Medaillenfavorit bist, wer denn dann? Das, ich weiß ja auch nicht.
Ganz schlimm.
So ganz bitterer Unruhe. Beigeschmack.
Ja, das ist halt so viel Unruhe einfach mit dabei. Man kann gar nicht mehr, klar ist es wirklich bescheuert und wild gewesen, was da passiert ist, aber dass da so viele, und das ich bin da sprachlos, dass es da so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, was sich die Leute so ausdenken. Ich komme da drauf echt nicht klar. Wie kommt man da drauf zu sagen, ja, die Österreicher, die, man wollte ja jetzt den Österreichern das auch mal, der Matthias Haferl, der steckt bestimmt dahinter, weil der ist ja Österreicher und so weiter. Also, ne, da kommen ja wirklich verrückte Theorien auf einmal auf, so richtig Verschwörungstheoretiker-mäßig.
Ja, so ein bisschen, was aber halt auch mitunter dadurch gefüttert wird, weil die Leute eben nicht verstehen können, warum man das so hoppla hopp da überstürzt abgebrochen hat. Ohne erkennbar oder erklärte Not. Weil so richtig hat es ja auch keiner argumentieren können, was da jetzt los war.
Nee.
Ganz komische Geschichte. Was ich allerdings auch ein bisschen uncool finde, ist, dass der DSV, wir hätten ja Bronze eventuell holen können. Ja, hätte ihr eventuell holen können. Aber ich finde, also dass das deutsche Team nicht mit super krassen Medaillenchancen im Superteam ausgestattet war, finde ich, kann man auch anerkennen.
Ist auch
im
so.
Im Vergleich. Ne?
Ist so, ja. Also letztendlich hat man das ja auch schon auf dem im Einzel auf der Großschanze gesehen. es war wirklich schwer zu sagen, welche zwei. Klar, Philipp Raimund ist gesetzt, aber wen holt man neben Philipp Raimund? Eigentlich hat man gedacht, okay, Felix Hoffmann wird's.
Ja, natürlich, aber, klar. Richtig.
Ne, hat nicht funktioniert. Pius Paschke funktioniert auch nicht. Andreas Wellinger, ja, okay. Der war ja wenigstens dann auf der Großschanze gar nicht so schlecht, sage ich jetzt mal. Aber man hat direkt schon gedacht, so, also mit einer Medaille rechnet man auf keinen Fall. Und ich finde es halt auch, es ist halt auch okay. Also auch mit einem vierten Platz ist natürlich doof und auch 0,3 Punkte. Aber ich sehe das deutsche Team gerade nicht sowohl beim Mixed als auch beim Superteam in den Medaillenrängen, weil es einfach Nationen gibt, die besser sind. Und das ist egal, ob es ein, zwei, drei Durchgänge sind. Es zeichnet eigentlich genau das ab, muss man einfach sagen, oder?
Ja, finde ich schon. Also das ist ja auch gar nicht böse gemeint oder irgendwas, sondern klar, Philipp Hoffmann, Felix Hoffmann auch noch in der Verfassung gewesen wäre, in der er vor 4-6 Wochen war, ja, dann hätten wir natürlich Doppelgold geholt, ne? So, wer hätte uns da aufhalten sollen? Aber so war es jetzt halt nun mal nicht. Insofern, ja, weiß ich nicht. Das ist immer so ein bisschen, ja, jetzt haben die uns Bronze weggenommen. Nee, sie haben uns die Chance auf Bronze weggenommen, aber nicht also so. Nee. Trotz allem ist es nicht so richtig nachvollziehbar. Ich glaube, dass vielleicht auch einer der Aspekte war, dass man den dritten Durchgang nicht konsequent unterbrochen hat, sondern dann nochmal ein, zwei Athleten runtergelassen hat. Die waren dann halt unten und die haben natürlich total verkackt angesichts der Bedingungen. Da konnten sie aber nichts für. Hätte man die noch oben gelassen, hätte man vielleicht wirklich nach 20 Minuten sagen, komm, wir machen jetzt weiter oder man fängt nochmal vielleicht von vorne an nach einer halben Dreiviertelstunde, je nachdem. Tja, das war so ein bisschen so ein, glaube ich, selbstgemachtes Problem, was am Ende nicht mehr lösbar war.
Richtig. Und damit hat man eigentlich die Premiere für Superteam vermasselt irgendwie.
Ja,
also
schon, leider.
Man hat dem Ganzen leider irgendwie die Attraktivität genommen, den Zauber genommen, weil es ist halt einfach, wir lachen immer, oder ich lache persönlich immer über den Namen dieses Wettbewerbes, aber es ist ein toller Wettbewerb, weil einfach so viele, auch kleine Nationen, die Möglichkeit haben, einen Wettbewerb zu bestreiten. Viele haben keine 4 Springer, um ein Team springen zu machen. Aber mit dem Superteam können kleine Nationen mit 2 Springern dabei sein. Und das alleine dabei zu sein, ist für viele einfach schon richtig toll. Die Kasachen zum Beispiel. Ne?
Ja, wow,
oder die Ukrainer.
Mhm.
Ja, also ne, es gibt so viele kleine Nationen, die dann wirklich mal eine Bühne bekommen und dabei sein können und einfach mitspringen können. Und deswegen ist das Superteam so toll. Und das hat man, finde ich, jetzt die Premiere bei Olympia wirklich mit dem kuriosen Ende einfach irgendwie abrupt versaut.
Ja, muss man leider irgendwie ein bisschen so sagen. Ehrlich gesagt. Also, verwunderlich, weil es waren, wie gesagt, erfahrene Leute in der Jury. Borek Zetlak sitzt eigentlich souverän an der Ampel. Man kann Borek Zetlak eigentlich kaum etwas vorwerfen. Auch in den letzten Jahren hat er eigentlich auch im Rückblick betrachtet, nie so grobe Fehler. Aber das war irgendwie ein Ding, wo man gedacht hat, Freunde, was ist denn mit euch? Ganz komische Geschichte. Hat das Gesamtbild, finde ich, dieser Olympischen Spiele auch nicht unbedingt besser gemacht. Es ist natürlich alles immer ein subjektiver Eindruck. Ja, ne, wir erzählen natürlich unsere Eindrücke, die wir haben. Andere sehen es anders. Ihr könnt ja mal erzählen, wie ihr es so findet. Ja, ich weiß nicht. Also, ich bin mal gespannt, was jetzt der Weltcup noch bringt und wie es weitergeht. Aber ich traue jetzt nicht den vergangenen Olympischen Spielen hinterher.
Ich auch nicht, muss ich auch sagen. Also man freut sich jetzt einfach auf auf den letzten Teil der Saison.
Ja.
Ich gucke jetzt mal gerade auf den Kalender. Für die Frauen geht es jetzt nach Hinzenbach und für die Männer geht es nochmal zum Skifliegen, zum Kulm. Und dann geht es ja schon in die nordischen Länder, nach Lahti und nach Norwegen, also Finnland und Norwegen. Und dann ist ja schon der Abschluss in Planica. Weit, weit haben wir nicht mehr. Es ist jetzt wirklich nur noch ein Monat. Also Ende März ist es schon wieder, ist die Saison schon wieder vorbei. ja, es ist irgendwie so komisch weiterzumachen. So, ich bin gespannt, wie sich das Gefüge, wir hatten das ja vorhin schon, hast du das ja auch schon gesagt, wie sich das Gefüge so nach Olympia so ergibt,
Ja,
sage ich mal.
es ist so komplett durchmischt jetzt, ne? Wenn
Ja,
man jetzt
ja.
so andere auf einmal noch mit auf dem Schirm hat und die, die man vorher auf dem Schirm hatte, die sind da jetzt irgendwie nicht mehr, insbesondere Österreich, finde ich. So, und denkst so,
Da.
okay, das war so wie so einmal so ein Gewitter, was da so durchgezogen ist.
Ja, richtig, ja. Und wir haben ja, wie oft haben wir gesagt, dass die Österreicher einfach so ein Luxusproblem haben mit ihren
Ja.
vielen tollen Springern und dass sie dann halt so eigentlich nur eine Medaille jetzt bei dem Mixteam, nee, nicht beim Mixteam, beim Superteam geholt haben, war das schon heftig. Also auch da, wenn man uns vorher gesagt hätte, Österreich holt nur eine Medaille, hätten wir gesagt, pf, komm schon. Das
Schwierig,
ist
ja.
doch,
Kann ich mir kaum
ja,
vorstellen, ja,
kann man
richtig.
sich nicht vorstellen, ja.
Hätten sie auch Manuel Fettner mitnehmen können.
Ja.
So, der hätte genauso gut im ersten Durchgang ausscheiden können wie Stefan Kraft, wenn man ehrlich ist.
Ja, ist so. Ist so. Ja.
Aber gut, man weiß es vorher nie. So ist
Nee.
es. Es ist ja auch mal schön, dass ein bisschen, also wenn man es mal von dem Standpunkt aus betrachtet, dass Dinge sich auch mal verändern und nicht
Auf jeden
die immer
Fall.
gleichen Medaillen abräumen. Ich hoffe, im Hause Preotz hängt der Haussegen nicht schief. Aber nein,
Ja.
tut er nicht. Also es war wirklich sehr, sehr goldig, wie auch der Papa dann da war und Nika getröstet hat. Und also schön. War klar für sie schwierig und alles, aber ich denke, sie wird daran wachsen. Und wie du schon sagst, solange nichts anderes dazwischen kommt, werden das nicht die letzten Spiele gewesen sein.
Ja, ich denke auch. Und man sieht dann halt auch einfach, dass die Familie selbst vielleicht nicht wirklich den Anspruch stellt, sondern einfach die Springer und Springerinnen selbst in der Familie sich den, ja, so viel aufhalsen, sage ich mal, vom Anspruch her. Und das ist halt auch super toll, dass man Eltern hat, die einen unterstützen, egal wie man abschneidet.
Ja.
Letztendlich. Also ich glaube, das wissen wir ja, dass die Prius-Familie da wirklich einfach ein tolles Netzwerk einfach auch um sich herum haben im
Total.
Familiengefüge.
Ja.
Deswegen können wir auch, glaube ich, noch richtig viel von Nika erwarten, würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, irgendwie schon. Also ich denke, da wird noch einiges kommen.
Da kommt noch was. Da bin ich mir auch
Ja,
sicher. Genau.
auf jeden Fall.
Ja, liebe Leute, das waren die Olympischen Spiele. Ich würde sagen, wir belassen es dabei und schauen, was als nächstes auf uns zukommt. Genießen den Rest der
Genau.
Saison noch und dann hören wir uns ganz bald wieder.
Das machen wir. Macht's gut, bis
Genau.
dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.